Ganz herzlich willkommen, sag ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Dr. Anna Puzio von der Universität Twente in den Niederlanden.
Was zum Beispiel auch der Papst gesagt hat, dass es eben diese Orientierungslosigkeit gibt, dass wir darauf Antworten suchen.
Diese Woche kommt es zu einem historischen Schritt. Erstmals spricht ein Papst vor den G7, vor den Chefs der 7 größten westlichen Industrienationen. Um welches weltbewegende Thema wird es gehen bei so einem einmaligen Schritt? Es geht um künstliche Intelligenz. Franziskus wurde eingeladen, um über die ethische Dimension des Themas KI zu sprechen. Das ist anscheinend nötig, denn der Papst nennt künstliche Intelligenz eine von 3 existenzbedrohenden Faktoren für die Menschheit, neben Umweltzerstörung und Atomwaffen. Anna Puzio ist für das Thema Kirche und KI quasi die Expertin. Sie hat unter anderem Theologie studiert und forscht seit Jahren schon zum Thema künstliche Intelligenz und hat sogar das Netzwerk Theologie und KI gegründet. Sie sieht die Haltung des Papstes zum Thema ziemlich kritisch.
Es ist zum Beispiel nicht berechtigt, dass der Papst auf so vielen Seiten nur von Waffen spricht, wo doch Smartphones und Internet gerade das Wichtigste in unserem Alltagsleben sind.
Wie kann Kirche KI positiv nutzen? Kann es denn zum Beispiel Roboter in der Seelsorge geben oder einen Gottesdienst komplett ohne Menschen? Fragen, die vor kurzem noch nach Science Fiction klangen, die besprechen wir heute im Podcast ganz ernsthaft und logisch.
Was mich auch interessiert, sind zum Beispiel religiöse Roboter. Das sind Roboter, die religiöse Praktiken ausführen.
Damit wir alle beim Thema KI und Kirche nicht nur Halbwissen haben und auch wirklich mitreden können, haben wir uns Hilfe geholt heute von Anna Puzio, unsere Gesprächspartnerin im Himmelklar-Podcast. Seid gespannt! Über das spannende Thema Kirche und künstliche Intelligenz können wir uns unterhalten mit Dr. Anna Puzio von der Universität Twente. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben tatsächlich damit, bei diesem Thema, wo in kirchlichen Kreisen diese Woche intensiv drüber gesprochen wird, weil erstmals in der Geschichte ist es so, dass ein Papst vor den G7 spricht. Wenn man sich überlegt, wenn das noch nie passiert ist, zu welchem wichtigen Thema wird er sprechen? Es geht um die ethische Dimension von künstlicher Intelligenz. Das Thema begegnet uns im Moment überall, besonders in den letzten Monaten wird es gehypt, hochgekocht. Sie beschäftigen sich schon seit Jahren damit. Sie sitzen an genau der Schnittstelle, die uns interessiert, weil sie einerseits Theologie studiert haben, aber sich eben auch schon seit Jahren schon mit künstlicher Intelligenz befassen. Ich glaube, um darüber zu diskutieren, müssen wir als erstes mal wirklich definieren, was verstehen wir eigentlich unter künstlicher Intelligenz? Ist das, was jetzt alles passiert mit Bildgenerierung und Textgenerierung, oder ist das schon das, was Alexa gemacht haben und die Algorithmen, die wir vor 10 Jahren bei Facebook bekommen haben?
Genau, also allein schon die Definition von KI ist nämlich sehr schwierig, weil es sehr viele verschiedene Definitionen gibt. Ich beziehe mich auf die Definition der Europäischen Kommission und die bezeichnen künstliche Intelligenz als Systeme, die intelligentes Verhalten zeigen, indem sie ihre Umgebung analysieren und selbstständig Maßnahmen ergreifen können, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Das klingt jetzt erstmal relativ theoretisch. Können Sie
genau.
das praktisch machen?
Genau, also KI kann dabei als Software eingesetzt werden. Das sind zum Beispiel Suchmaschinen oder Sprachassistenz, wie Sie erwähnt haben, oder kann in Hardware eingebettet sein. Das ist dann zum Beispiel autonomes Fahren, autoregulative Waffensysteme oder Roboter. Aber wie erwähnt, ist diese Definition selber schon problematisch, weil wir zum Beispiel in der Philosophie oder in der Theologie ein anderes Verständnis von Intelligenz haben. Wir haben ein anderes Verständnis von Autonomie, sodass über diese Definition letztlich immer wieder gestritten wird.
Wo ist denn jetzt zum Beispiel der Unterschied? Die ganzen Suchmaschinen im Moment reden ja davon, dass es bald so sein wird, dass man einer Suchmaschine wie Google eine Frage stellen kann und Google dann wie ein Mensch antwortet und man nicht einfach eine Liste von 20 Internetseiten bekommt, wo dieser Begriff dann auftaucht. Also wo geht dann künstliche Intelligenz los dann?
Ja, künstliche Intelligenz geht eben schon ganz früh los. Also das ist eben nicht etwas, was wir erst durch ChatGPT haben, sondern etwas, was wir eben schon seit Jahren haben. Auch durch die verschiedenen Empfehlungen, die wir immer schon beim Googlen bekommen haben, Werbung, was uns interessieren könnte, was wir kaufen könnten. Und schon da ist es längst losgegangen.
Das ist jetzt diese Entwicklung, die wir seit langem haben. Aber warum jetzt eigentlich dieser Hype, gerade so im letzten Jahr?
Ich denke, dass uns KI hier jetzt nochmal überrascht hat, gerade durch ChatGPT oder im Allgemeinen diese Large Language Models, also diese generative KI. Es gibt ja ganz viele neben ChatGPT noch. Und Ja, die letzten Jahre oder genau, ich mache das ja eben schon länger und am Anfang war es so, dass die Kirchen und die Theologien immer sehr skeptisch gegenüber den Technologien waren. Auch in der Gesellschaft war eben diese Skepsis sehr groß und von theologischer, kirchlicher Seite war auch viel Ablehnung, also auch gar nicht die Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich denke, dass gerade als jetzt ChatGPT kam, nochmal so ein Hype entstanden ist und wir auch nochmal überrascht worden sind, was Technik können kann und viele Menschen benutzen eben ChatGPT oder eben solche Large Language Models in ihrem beruflichen Alltag jetzt auch ständig. Und das führt auch dazu, dass sich die Theologien und Religionen inzwischen noch tiefer mit dem Thema jetzt auseinandersetzen und auch so ein bisschen von ihrer Skepsis abgewichen sind und nach konstruktiven Lösungsvorschlägen suchen. Oder wie, genau. Und das ist eben das, was ich seit längerer Zeit immer vertreten habe, dass wir eben nicht diese Technologien einfach abwehren können, sondern dass wir jetzt gucken müssen, dass wir sie mitgestalten, denn sie werden sowieso entwickelt werden. Und wir müssen gucken, dass wir als Kirchen, Theologien eben mit an Bord kommen und eine Stimme in diesen Prozessen bekommen.
Da ist viel drin, worauf ich gleich eingehen will. Ich will aber noch mal einen Schritt zurück machen und Sie persönlich fragen, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, sich mit so einem Thema zu befassen, besonders auch eben mit dieser Schnittstelle? Das ist ja schon eine relativ spezielle Kombination von zwei Themenbereichen.
Ja, ich habe damals zum Transhumanismus promoviert und mir das Menschenbild des Transhumanismus angeschaut. Also der Transhumanismus ist ja eine Bewegung, die den Menschen technologisch grundlegend transformieren möchte. Und mein primäres Interesse lag im vor allem diesem Menschenverständnis im Technikdiskurs, also wie sich der Mensch durch Technik verändert. Und ich denke, dass es gerade aus philosophischer oder theologischer Perspektive eines wirklich der zentralen Fragestellungen ist, auch wo eben Religion oder Kirchen Antworten geben können zum Menschenbild. Wie sich Menschsein verändert, wie weit wir gehen können, was wir tun sollten. Genau, das sind, finde ich, die brennenden Fragen im Diskurs.
Transhumanismus müssen Sie noch mal erklären.
Ja, der Transhumanismus ist eine philosophisch-technologische Bewegung, die vor allem im englischsprachigen Raum, also vor allem in den USA oder in Großbritannien verbreitet ist und den Menschen durch eben sehr neue Technologien grundlegend transformieren möchte. Es ist nochmal zu unterscheiden von dem aktuellen Technikdiskurs, den wir sonst haben, weil ich den Transhumanismus eher als Ideologie identifiziere. Also sehr viele dieser Technologien scheinen oder Argumentationsstrukturen scheinen nicht sehr tragfähig zu sein. Also es geht um vielen Ideen der Unsterblichkeit zum Beispiel oder in ja, Überwindung von jeder Krankheit, jedem Leid.
Inwiefern, also ist das denn was wirklich im Bereich des Möglichen angestrebt werden könnte, diese Punkte? Und inwiefern ist das einfach nur eine philosophische Frage? Also können wir uns irgendwann das Gehirn ins Internet hochladen und dann ewig leben? Oder ist das komplett abseits des Möglichen?
Ja, das, was ich eben angeschaut habe, das ist einfach die Argumentationsstrukturen schon mal des Transhumanismus anzuschauen. Und da ist es interessant, dass der Transhumanismus sagt, dass er sich auf die Naturwissenschaften bezieht. Aber letztlich, wenn man diese Argumentationsstrukturen anschaut, der Transhumanismus den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, so wie wir sie heute haben, eben widerspricht. Und da sieht man sehr viele manipulative Argumentationsstrukturen auch des Transhumanismus. Also zum Beispiel wird viel argumentiert, dass wir gute Gene haben und schlechte Gene haben und wir einfach die schlechten herausschneiden können und dann bleiben eben nur noch die guten über und wir haben einen verbesserten Menschen. So, und das weiß man auch schon, wenn man nicht in der Genetik forscht, dass das natürlich nicht so leicht geht. Und wenn man dann noch in der Genetik forscht, weiß man oft auch, dass es Gene nicht so als physische Entitäten überhaupt gibt, dass wir sie nicht einfach so normativ ja, betiteln können als gut oder schlecht. Und genau, es kommt mit sehr vielen Problemen einher. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, dass wir den Transhumanismus oft eben aus den Medien kennen, eben durch diese Faszination oder durch die Angst, die in den Medien auch geschürt wird. Aber eben nicht in die Texte einfach des Transhumanismus schauen, weil ich glaube, dann wären schon die meisten Menschen überzeugt, dass das, was die da planen, dass das nicht ganz tragfähig ist.
Und mir kommen natürlich auch sofort Bibelzitate in den Sinn, wo das problematisch sein könnte. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, was ja für uns auch Teil der Argumentation ist, weshalb der Mensch am Leben, am Anfang, am Ende nicht wirklich eingreifen sollte. Klar muss man alles viel weiter differenzieren, aber inwiefern spielt denn da die christliche Dimension eine Rolle?
Also der Transhumanismus hat ganz verschiedene Positionen zu den Religionen, ist also sehr heterogen. Es gibt wenige Positionen, die das Christentum und den Transhumanismus verbinden. Man kann aber vor allem davon sprechen, dass das Christentum gerade abgelehnt wird, weil man ja das Körperverständnis des Christentums kritisiert und weil man ja kritisiert, dass das Christentum so sehr auf das Jenseits zielt, während der Transhumanismus die Technologien eben schon im Diesseits mit naturwissenschaftlichen Methoden umsetzen möchte.
Okay, und jetzt gehen wir weiter zum unserem Thema künstliche Intelligenz. Wie sieht es da aus? Gibt es denn da schon zum Beispiel Statements aus Richtung Vatikan, wie man als Christ, als Katholik in dem Fall damit umzugehen hat?
Ja, also genau, es gibt eben erste Statements vom Papst auch, von den Enzykliken und anderen Schriften, wo eben schon so eine Positionierung stattfindet. Wir haben sehr dominant bei Papst Franziskus natürlich die Verbindung zur Umwelt, also insofern natürlich die Technologien auch so eine Gefahr für die Umwelt darstellen. Es fällt sehr stark auf, dass wir eine sehr anthropozentrische Perspektive noch haben, also dass wir sehr stark auf den Menschen fokussieren. Wie gesagt, ist gerade dieser Anschlusspunkt, das Menschenbild aus christlicher Perspektive anzuschauen, nämlich so sehr wichtig. Das Problem im Anthropozentrismus ist aber, dass man ihn stark fokussiert und damit eben ja, die ganzen anderen nichtmenschlichen Entitäten, die wir haben und zu denen wir eben auch eine Beziehung haben können, dass die einfach aus dem Fokus geraten. Das ist schwierig. Was zum Beispiel auch der Papst gesagt hat oder auch darauf eingegangen ist, ist, dass es eben diese Orientierungslosigkeit gibt, dass wir darauf Antworten brauchen. Und deswegen ist es eben schon erstmal löblich, dass wir uns überhaupt nun endlich mit diesen Fragen auch aus kirchlicher Perspektive und theologischer Perspektive überhaupt auseinandersetzen, dass wir hier nach Antworten suchen. Und was auch ja, schön gesagt wurde, ist, dass wir einmal diese Doppelperspektiven von Chancen und Gefahren brauchen und gleichzeitig diese Narrative. Es gibt sehr problematische Narrative im KI-Diskurs, die eben sehr pessimistisch sind oder Technik eben auch als Gegner, als Feind oder sehr in kriegerischen Worten darstellen, dass diese Narrative eben auch nicht förderlich sind für die Auseinandersetzung mit KI.
Da passt ein Zitat, was ich vom Papst rausgesucht habe. Der hat künstliche Intelligenz als eine von drei überlebensbedrohenden Faktoren für die Menschheit bezeichnet, neben Atomwaffen und Umweltzerstörung. Ich höre da schon so ein bisschen raus, Sie würden da nicht unbedingt mitgehen bei der Argumentation.
Genau, das ist das, was ich eben schon, also genau, schon länger beobachtet habe, dass sich die Theologien oder Kirchen eben sehr skeptisch gegenüber den neuen Technologien zeigen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir skeptisch bleiben und es gibt viele ethische Herausforderungen und Probleme, die wir da meistern müssen, die wir da angehen müssen. Dennoch ist es aber wichtig, diese Doppelperspektive zu haben. Also es ist zum Beispiel nicht berechtigt, dass der Papst aus so vielen Seiten nur von Waffen spricht, wo doch Smartphones und Internet gerade das Wichtigste in unserem Alltagsleben sind. Oder warum werden nur die Technologien erwähnt, die Menschen töten, aber nicht die medizinischen Technologien, die Leben retten? Und das sorgt natürlich dann wieder aus theologischer oder kirchlicher Perspektive eben für eine sehr ja, abwehrende Haltung den Technologien gegenüber, statt eben nach Chancen und Lösungen zu suchen.
Ist das nur so ein Papstding oder ist das sowas, was sich durch die ganze kirchliche Szene zieht, dieser Ansatz?
Ich würde schon sagen, dass sich das durch große Teile der kirchlichen Szene, wie Sie gesagt haben, auch zieht. Ja, es gibt aber auch, also gerade in den Theologien gibt es schon viele Ansätze, die weitaus positiver sind, als der Papst es formuliert. Man kann es aber, also man muss es nochmal einordnen, es ist eben nicht nur die Kirche oder die Religion, sondern es ist auch diese westliche Perspektive. Das nennt man wissenschaftlich auf diesen Frankenstein-Komplex, den wir haben. In dem westlichen Raum haben wir sehr stark die Angst vor der Technik, die Skepsis gegenüber Technik, während wir zum Beispiel in Japan ein sehr viel positiveres Bild von Technik haben. Also wo eben schon Erzählungen der Kindheit Technik als den Freund, die Freundin darstellen oder als ja auch als etwas, das uns eben hilft.
Ein spannender Kontrast eigentlich. Ich frage aber mal umgekehrt. Also die G7 haben ja jetzt explizit den Papst eingeladen, um über eine ethische Dimension, man könnte vielleicht auch sagen, eine menschliche Dimension für künstliche Intelligenz zu sprechen. Ist das vielleicht einfach auch eine Stimme, die in diesem Diskurs bis jetzt fehlt? Weil das ist ja auch ein Vorwurf, der immer kommt. Man geht technisch immer weiter voran. Man hat nicht so wirklich im Blick, welches Potenzial, welches Gefahrenpotenzial dahinter stehen könnte. Also braucht es nicht auch so eine Stimme, die in diesem ganzen Dialog sagt, jetzt passt mal auf, vergesst den Menschen dabei nicht.
Ja, es ist durchaus so, dass der Mensch vor allem in was Silicon Valley, was Big Tech angeht, gerade in Vergessenheit geraten kann. Es sind vielleicht auch nicht nur unbedingt der Mensch, sondern bestimmte Menschengruppen. Das fände ich wichtiger, wenn der Papst noch darauf aufmerksam machen würde, also wie Menschen im Blick auf Gender, Menschen mit Behinderungen, Menschen eben aus verschiedenen interkulturellen Kontexten, dass diese am stärksten in Vergessenheit geraten in diesen Technologieprozessen. Ich würde sagen, dass die, also wenn man es aus philosophischer Perspektive den Diskurs betrachtet zu KI, sind diese sehr menschenzentrierte Ansätze eigentlich nicht sehr neu. Also damit bringt der philosophisch gesehen jetzt nichts Neues in die Debatte, sondern wir haben uns eigentlich in der Philosophie oder in der Ethik schon lange davon wegbewegt, nur den Menschen zu fokussieren, sondern eben zu dieser Anthropozentrismuskritik zu kommen, also die Beziehung, die wir haben, anzuschauen zur Mitwelt. Und dazu gehören zum Beispiel Tiere, zu denen wir lange eine Beziehung haben, aber dazu gehört auch Technik, zu der wir eine Beziehung haben. Und ich glaube, dass wir viele philosophische, ethische Probleme nicht angehen können, wenn wir diese Beziehung, die wir zur Technik aufbauen, nicht ernst nehmen.
Wenn der Papst jetzt vor den Staatschefs spricht, was würden Sie sich wünschen? Würden Sie sich wünschen, dass er vielleicht sagt, habt nicht so viel Angst davor? Also man kann auch darauf, auf das Potenzial für den Menschen schauen, zum Beispiel?
Mich würde es interessieren, die Chancen natürlich in den Vordergrund auch mitzustellen. Aber natürlich wird der Papst da auch eine sehr kritische Perspektive haben und diese einbringen. Und es ist auch gut, das wären zum Beispiel wichtige theologische Perspektiven, wären Gerechtigkeit, wären Machtkritik, auch eben seine Kritik an dem Einfluss der Technologien auf die Umwelt wäre sehr wichtig, dass er das nochmal stark macht. Und wenn es um die Chancen und Herausforderungen geht, ist eben auch die Diversität ein wichtiges Thema, dass er also einerseits deutlich machen würde, welche ja, Probleme sich auch gerade ergeben für die Diversität, aber auch, dass sich eben Chancen ergeben können. Also dass man versucht, nicht nur Kritik zu üben, sondern auch zukunftsorientiert schaut, in die Zukunft schaut und nach neuen Wegen und Chancen sucht.
Jetzt gibt es natürlich in der katholischen Welt nicht nur den Papst. Sie haben selber das Netzwerk Theologie und KI initiiert. Wie sieht's denn, also was gibt es denn für andere Entwicklungen, die uns in dem Bereich weiterbringen können? Also es gibt ja immer wieder mal Berichte über Seelsorge durch Chatprogramme, Segensroboter, Predigten, die von KI geschrieben sind. Wo sehen Sie da die Chancen? Was könnte uns da weiterbringen?
Ja, also gegenwärtig wird natürlich generative KI diskutiert durch eben ChatGPT. Das bringt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten für die Theologien und Religionen mit sich, was Textanalyse angeht, Textproduktion, Musikproduktion, verschiedene Assistenzsysteme. Da kann man sehr viel machen. Was mich auch interessiert oder was noch gerade auch im Kommen ist in der Forschung, sind zum Beispiel religiöse Roboter. Das sind Roboter, die religiöse Praktiken ausführen. Und ich habe jetzt neulich auf dem Katholikentag eben so eine Studie durchgeführt mit dem Nao-Roboter, also ein sozialer Roboter, in dem ich versucht habe zu untersuchen mit den Workshop-Teilnehmenden, ob wir religiöse Roboter einsetzen sollten und wenn wir sie einsetzen, wie wir sie einsetzen sollten. Und mögliche Einsatzgebiete wären eben, also diese Roboter, die können Die können Teile der religiösen Bildung übernehmen, wie soziale Roboter es eben im Bildungsbereich auch schon machen. Sie können religiöse Gespräche führen. Sie können Führung durch religiöse Gebäude geben oder eben Texte, religiöse Texte vorlesen oder Musik abspielen.
Wobei bei mir dann da sofort die Skepsis hochkommt, dass es gerade bei, Sie haben das jetzt religiöse Gespräche genannt, dass es bei Seelsorge zum Beispiel ja der menschliche Faktor was ganz, ganz Wichtiges ist. Das wird man ja eigentlich nie ersetzen können.
Genau, das ist nämlich dann eine spannende Frage, die wir auch diskutiert haben. Und es geht gar nicht darum, dass wir die Mensch-Mensch-Beziehung ersetzen, sondern es geht darum, dass wir die Mensch-Mensch-Beziehung, die wir kennen, erweitern durch eben eine andere Form von Beziehung. Also, dass Roboter gewisse Dinge zum Beispiel auch ganz gut können, die wir Menschen nicht können, und dass wir auf diese Art und Weise eben das, was wir unsere heutigen Möglichkeiten einfach erweitern. Das heißt, es geht letztlich mehr um eine Erweiterung, um eine Vielfalt von Beziehungen, anstatt eben diesen typischen Mensch-Mensch-Ersatz. Wir sehen zum Beispiel, dass Roboter in der Therapie ganz viele Erfolge erzielen. Wir sehen, dass Roboter in der Pflege zum Beispiel ganz viele körperliche Bewegungen gut ausführen können, die dem menschlichen Körper einfach schaden. Also es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie die Kommunikation mit den Patientinnen irgendwie ersetzen, sondern eben zum Beispiel diese körperlichen Aufgaben übernehmen oder wenn wir Roboter in Gebieten einsetzen, Katastrophengebieten, hat das auch große Vorteile.
Wenn ich jetzt einen Strich unter unser Gespräch ziehen würde, dann würde ich sagen, anstelle von Angst habt lieber Hoffnung, seht die Möglichkeiten von dem, was durch künstliche Intelligenz, durch Technik uns auch in der Kirche alles gegeben werden kann. Nun fragen wir bei uns im Podcast am Ende immer die Frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Ich glaube, ich würde das ein bisschen umformulieren und ich würde Sie fragen, warum bringt Ihnen das Thema Hoffnung, wenn so viele Leute so große Ängste dabei haben?
Ich denke, dass die Technologien eben auch sehr viele Chancen mitbringen, wie wir das eigentlich schon ganz gewohnt sind, aber auch längst verlernt haben zu sehen in der Medizin zum Beispiel, wie viele gute Entwicklungen wir dadurch ermöglicht haben durch die Technologien. Und ich denke, dass wenn wir Technologien verantwortungsvoll einsetzen, eben mit diesen theologischen, religiösen Perspektiven, Gerechtigkeit, Machtkritik, Umwelt im Blick nehmen, ich denke, dass sich da ganz viele Chancen eben ergeben, auch zum Beispiel für Diversität.
Das war unser Interview zu Kirche und künstlicher Intelligenz mit Dr. Anna Puzio. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 250 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste kommt dann in der kommenden Woche dazu. Dann sprechen wir hier passend zur Fußball-WM mit dem Dortmunder BVB-Pfarrer über Fußball und Glaube. Seid gespannt. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage für heute Danke fürs Zuhören und bis bald.